Heiligung, christliche Verhaltenstherapie, eine Bibelarbeit über Römer 7 und 8. Mein Vortragsplan schließt Folgendes ein. In einem ersten Teil, Einleitendes zu Römer 7 und 8. In einem zweiten, Grundsätzliches zur Beziehung zwischen Heiligung und unserem Text. Und in einem dritten Teil eine begrenzte Textbesprechung mit dem besonderen Gedanken der Heiligung vor Augen. Teil 1 also. Einleitendes zu Römer 7 und 8. Die Kapitel 6, 7 und 8 im Römerbrief behandeln das Thema das Heil im Leben des Gerechtfertigten. Jedes dieser drei Kapitel bespricht einen besonderen Aspekt. Kapitel 6, der Gerechtfertigte und die Sünde. Kapitel 7, der Gerechtfertigte und das Gesetz. Kapitel 8, was das Heil in Christus im Leben des Gerechtfertigten bedeutet. Kapitel 6 erklärt, die Botschaft von der Rechtfertigung durch Gnade fördert nicht das Sündigen, im Gegenteil, sie fördert die Überwindung der Sünde. Kapitel 7 kommt auf die Aussage in Kapitel 3 zurück, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es wird aufgezeigt, wie das geschieht, und angekündigt, dass es eine Alternative zur Lebensordnung Gesetz gibt. Römer 8 beschreibt diese Alternative ausführlich, beschreibt die Möglichkeit und die Hoffnung eines heiligen Lebens durch den Heiligen Geist in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Römer 7, 1 bis 6 und Römer 8, 1 bis 4 weisen eine gewisse Parallelität auf, künden dasselbe, die erwähnte Alternative, mit aber jeweils anderen Worten. Dass 8, 1 bis 4 also auf diese Weise 7, 1 bis 6 aufgreift, macht die Verse 7 bis 25 in Kapitel 7 zu einer Art Klammer, die aber grundlegend wichtig ist für ein Verständnis der Heiligung. Ian Thomas hat in seiner Verkündigung ein besonderes Thema gehabt. Das Geheimnis des Christenlebens ist Stellvertretung. Diese Botschaft wurde in einem Buch veröffentlicht. Leider traf der Titel der deutschen Ausgabe daneben. Er lautete, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Gerade das aber wollte Thomas nicht sagen. Ein Wort, das allererste, hätte anders lauten müssen. Es braucht Gott. Denn es braucht Gott, um Mensch zu sein. Nur er kann wirklich Mensch sein. Das war denn auch ein Grund für die Menschwerdung. Nicht nur helfen will Gott. Er will es selbst machen, an unserer Stadt und für uns. Bevor das aber in Römer 8 ausgeführt werden kann, braucht es Römer 7, um uns dazu bereit zu machen. Und das wiederum berührt eine alte Frage, die mehr die zweite Hälfte des Kapitels 7 betrifft, eine Frage, die in der anschließenden Auslegung beleuchtet wird. Es ist eine Frage nach der Identität des Sprechenden. Römer 7 räumt auf mit dem Gedanken, dass man durch Einhalten der Forderungen Gottes seine Gunst, beziehungsweise versuchen, sie einzuhalten, seine Gunst erlangen könnte. Das ist weder vor noch nach der persönlichen Heilswende möglich. Wer diesen Weg mit einiger Aufrichtigkeit beschreiben will, denn es gibt auch einen anderen Weg, setzt sich dem Widerwillen Gottes aus, denn er wird erleben, dass das Gesetz einmal seine Unfähigkeit, der Forderung Gottes nachzukommen, zum anderen sogar seinen angeborenen Widerstand gegen Gottes Willen aufdecken wird. Es eine Anwendung von Römer 7 nur auf den Ungläubigen bedeutet eine Unterschätzung des Kampfes, in dem der Gläubige steht, aber auch eine Überschätzung des Ungläubigen, der, wie Luther im Vorwort zu unserem Brief sagt, keineswegs das Gesetz liebt. Zweiter Teil. Grundsätzliches zur Beziehung zwischen unserem Thema und unserem Text, also zwischen Heiligung und Römer 7 und 8. Aber zuerst einiges zu den Begriffen. Zu den Begriffen Heiligung und Heiligkeit. Erstens, in beiden geht es um rechte Zuordnung und Absonderung bzw. Reinheit. Zweitens, Heiligung ist der Vorgang, sei er kurz oder lang, der zur Heiligkeit, zum Heiligsein führt. Zum Begriff Heiligkeit bei Gott. Heiligkeit ist eine der zwei großen Charaktereigenschaften Gottes, nebst Liebe. In seinem ersten Brief behandelt der Apostel Johannes diese zwei Themen, wenn er von Licht und Liebe spricht. Zweitens, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes gehören zusammen. Die Gerechtigkeit ist ein Ausdruck seiner Heiligkeit. Die Begriffe Heiligung und Rechtfertigung. Entsprechend dem eben Gesagten gehören auch diese zwei zusammen, auch wenn die Theologie sie traditionell getrennt hat. In der Schrift sind sie ein Begriffspaar, von dem auch hier gesagt werden könnte, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. In der Schrift sind sie ein Begriffspaar, das unseren ganzen Heilsweg von Anfang bis Ende durchzieht. Heiligung und Gesellschaft. Erstens, Erziehung ist in starkem Maße ein Heiligungsversuch. Ob Familie, Schule oder Gemeinde, man erwartet, dass man sich im Rahmen gewisser Vorstellungen bewegt, die als Normen und somit als Regeln gedacht sind. Man spricht auch von Sozialisierung. Das gilt auch für Menschen, die sich in Anführungsstrichen gegenseitig erziehen, zum Beispiel in der Ehe oder auf dem Arbeitsplatz, spontan oder systematisch. Wenn es gelingt, würde Paulus das alles Fleisch nennen. Frommes, aber Fleisch. Das heißt, was der Mensch zu Wege brachte an Charakterbildung. Zweitens zur Heiligung und Gesellschaft. In der staatlichen Gesellschaft ist es nicht anders. Auch hier gibt es Verhaltensregeln. Sie werden hier Gesetze genannt. Und es gibt sogenannte Ordnungshüter, die das Erwartete entsprechen, kontrollieren. Fehlverhalten wird somit ein Problem. Für einen selbst wie unter Umständen für andere. Wer die Spielregeln der staatlichen Ordnung nicht einhält, kann bestraft werden. Strafe wird dann auch als, in Anführungsstrichen, Erziehungsmittel betrachtet, sprich Heiligungsweg. um erwartetes Verhalten herbeizuführen. Der Staat kann auch Gottes Dienerin sein. Drittens, wer die Verhaltensregeln der Gesellschaft sehr ernst nimmt, in Familie, Gemeinde oder öffentlicher Gesellschaft, hat ein entsprechendes Gewissen. Findet er sich nicht imstande, den Erwartungen zu entsprechen, kann er unter psychischen Druck geraten. Möglicherweise sucht er sich dann einen Therapeuten auf, der ihm zum erwarteten Verhalten verhelfen soll, sodass es dann zu einer Verhaltenstherapie kommt. Im Grunde geht es um die empfundene Pflicht einer mehr oder weniger festen Vorstellung von Richtigem zu entsprechen. Heiligung und Römer 7 und 8. Auch Gott hat Vorstellungen davon, wie wir uns als seine Geschöpfe zu verhalten haben. Wie es dazu kommen kann, dass wir ihnen entsprechen, das ist das Thema des Römerbriefes. Nachdem Paulus in den ersten Kapiteln das Problem der Nichtentsprechung aufgezeigt hat, bespricht er Gottes Lösung desselben. Diese Lösung wird Heil bzw. Gerechtigkeit genannt. Übrigens in der Schrift ein umfangreicherer, ein größerer Begriff, als wir gewohnt sind, ihn uns vorzustellen. Im Rahmen dieser Behandlung kommt der Apostel auf zwei göttliche Mittel zu sprechen, die einander gegenüberstehen. Gesetz, sprich Verhaltenstherapie, und Geist, sprich er selbst. Die Kapitel 7 und 8 konzentrieren sich auf dieses Thema. Teil 3, die Textbesprechung. Zuerst Kapitel 7. Der Gerechtfertigte und das Gesetz. Die grundsätzliche Beziehung des Gerechtfertigten zum Gesetz ist das Thema der ersten 6 Verse. Die grundsätzliche Beziehung zum Gesetz. Im Bild der Ehe zeigt Paulus die Möglichkeit, vom Gesetz Moses weg unter eine andere Lebensordnung zu kommen. Das musste gesagt werden, dass das möglich sei. Es gibt noch ein anderes Leben, und zwar vom Gesetz selbst bezeugt. Die Lehre selbst drückt er in den Versen 4 bis 6 so aus. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz getötet. Durch den Leib des Christus. Um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht brächten, Frucht, die er inszeniert. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten der Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir leibeigenen Dienst tun, im Neuen, im Geiste und nicht im Älteren, im Geschriebenen. Entdeckungen in der Begegnung mit dem Gesetz sind das Thema der nächsten Verse bis zum Ende des Kapitels, 7 bis 25. Die Verse 7 bis 13, der Text kann aufgeteilt werden in zwei kleinere Abschnitte, 7 bis 13 besprechen die Begegnung mit dem Gesetz in der Vergangenheit. Die Auswertung lautet, ohne den ganzen Text zu lesen, Vers 10. Und das Gebot zum Leben, dieses erwies sich mir als eines zum Tode. Vers 13. Ist also ein Gutes mir zum Tode geworden? Das sei ferne, sondern es war die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde. Kapitel 3, zusammengefasst. Indem sie mir durch das Gute den Tod bewirkte, damit durch das Gebot die Sünde überaus sündig würde. Die Verse 14 bis 20 besprechen die Begegnung mit dem Gesetz in der Gegenwart. Ich sagte zwei Teile, eigentlich drei. Grundsätzlich jetzt zum Inhalt dieser Verse 14 bis 20. Paulus sieht sich hier immer noch vor das Gesetz gestellt. Denn in Vers 16 heißt es, wenn aber das, das ich nicht will, dieses ich ausübe, stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Der Unterschied zum vorigen Abschnitt, den Versen 7 bis 13, ist der, dass es jetzt mehr um das Wesen des Menschen geht. Er ist einen Schritt weiter gegangen, zeigt den Kern des Menschen auf in seinem Wesen. Dieses wird ans Licht gebracht, als um das Wesen des Gesetzes. Das war eher das Thema in den anderen Versen. Grundsätzlich ist zur Person dieser Verse. Für wen spricht der Apostel eigentlich in der ersten Person? Gibt es Hinweise darauf im Text? Wir beachten mit Vers 14 einen gewissen Bruch im Fluss des Textes. Verse 7 bis Vers 13 gebrauchte er die Vergangenheitsform. Mit Vers 14 spricht er in der Gegenwartsform. Wir beachten andererseits eine Kontinuität. Die Verse 14 und 15 im neuen Abschnitt gehören immer noch zu dem Satz, der im vorigen Abschnitt mit Vers 13 begann. Sind also die zwei Abschnitte ein Guss, trotz des Bruches. Auch in der Thematik ist eine Kontinuität festzustellen. Die Wirkung der Sünde nämlich, die Wirkung der Sünde, von der die Verse 5, 11 und 13 im anderen Abschnitt sprachen, setzt sich fort im gegenwärtigen Abschnitt. Die Tatsache, dass die Gegenwartsform auch im Fazit, den Versen 21 bis 25, dass sich sowohl auf die Verse 7 bis 13 als auch 14 bis 20 bezieht, vorkommt, bestätigt dieses. Die Schlussfolgerung. Die veränderte Zeitform deutet an, dass eine neue und andere Situation eingetreten ist. Wie stark anders sie ist, zeigen zwei Verse auf. Kapitel 7, Vers 5 und Kapitel 8, Vers 9. 7, 5. Als wir im Fleisch waren. 8, 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Der Wohnort hat sich geändert. Vers 7 bis 13 beschreiben, was im alten Wohnort geschah. Die Verse 14 bis 20, das im Neuen geschieht. Die Kontinuität zeigt nun aber, dass das Geschehen an beiden Orten dasselbe ist. Versagen nämlich gegenüber den Forderungen des Gesetzes. Paulus bekennt auf diese Weise also, dass trotz der Wende, die in seinem Leben stattgefunden hat, dieselbe sündige Tendenz wie früher in ihm am Werk ist. Und es ist dasselbe Licht Gottes, das ihm offenbart, wer er ist. Die Absicht des Apostels in diesem Abschnitt, den Versen 14 bis 20, sollten wir uns noch merken. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber, ich bin Fleischern, unter die Sünde verkauft. Es wird hier ein zweiter Grund geliefert für die Aussage in Vers 13, dass durch etwas Gutes der Tod ihm gebracht werden konnte. Er ist Fleischern, unter die Sünde verkauft. Zwei Aussagen und doch nur eine. Denn solange das erste zutrifft, dass er Fleischern ist, wird das zweite zutreffen, unter die Sünde verkauft. Beide bedürfen jedoch der Erklärung. Fleischern ist nicht gleich fleischlich. Paulus sagt nicht, wie er ist, sondern was. Er gehört zu der Menschheit, die in der Bibel Fleisch genannt wird. Es geht um eine Identität. Lebende Menschen mit Schwachheit behaftet. Unter die Sünde verkauft, der zweite Ausdruck, heißt nicht zum Sündigen verurteilt, sondern so wie ein gekaufter Sklave nicht selbst über sein Los verfügt, es also unverändert bleibt, es sei denn ein anderer ändert es, so bleibt das Los des Paulus mit seiner Sünde unverändert. Seiner Sünde? Welche Sünde das ist, macht er im Folgenden klar. Es ist die Sünde als Tendenz zur Sünde. Die Sünde vor der Sünde. Die Sünde als Gesetz. Die Sünde im Wesen des Menschen, die zur Tat drängt. Mit diesem Los, im Wesen sündig zu sein, muss Paulus rechnen, solange er Fleischherrn im Leibe ist. Die innere Versuchlichkeit, von der Jakobus spricht, bleibt, solange man lebt. Im Weiteren schildert der Apostel, was geschieht, wenn man als Mensch versucht, Gottes Forderungen nachzukommen, auch wenn man Christ ist. Zuerst schildert er sein Tun und zieht den Schluss in den Versen 15 und 16. Nachdem er sein Tun aufgezeigt hat, schildert er sich selbst als Täter in den Versen 17 bis 19. Das Ergebnis dieser Erfahrung haben wir in den Versen 21 bis 25, dem Fazit. Der Apostel beschreibt es in drei Stufen. Er legt den Befund dar, er bringt seine Reaktionen zum Ausdruck, er fasst zusammen. Der Befund, Verse 21 bis 23. Paulus stellt in seinem Innern eine Spannung fest, eine Spannung zwischen zwei Gesetzen, dem Gesetz Gottes, Vers 22, und, in Anführungsstrichen, einem anderen Gesetz. In den Gliedern, wo er sagt, dass es sich befände, heißt nicht, dass es in seinem Leibe stecken würde. Dieses Gesetz ist ein Bestandteil seiner Natur und treibt die Glieder an, seinen Willen auszuführen, den Willen dieses Gesetzes, das Sünde heißt. In meinen Gliedern beschreibt den Ort, wo die unglückliche Dynamik stattfindet. Die Reaktionen. Die erste, Vers 24, ich, elender Mensch. Wer wird mich retten, nicht mir helfen, von dem Leibe dieses Todes? Warum elend? Solange er sich im gegenwärtigen Leibe befindet, wird das Gesetz der Sünde bei ihm vorhanden sein, ein Wille, der immer zum Gegenteil von dem drängt, das Gottes Wille und Gesetz von ihm erwartet. Und weil er sich nicht imstande sieht, diesen Willen und Drang zu überwinden, führt die Niederlage zu den Gewissensbissen, die er Tod nennt. Denn er ist vom Gewissensrichter zum Tode verurteilt worden. Die Spannung besteht darin: Bleibt er im Leibe, so muss er sterben. Ohne zu sterben kann er jedoch nicht vom Leibe befreit werden. Die Realität, er muss sterben. Doch meldet sich zur gleichen Zeit eine andere Realität. Der legitime Wunsch zu leben, der den Tod illegitim macht, der aber der kommen wird. Fazit: Die Lage ist unmöglich, aussichtslos. Gerade dahin wollte das Gesetz, sprich Gott, ihn bringen. Ans Ende allen Selbstvertrauens. Er gibt zu: Ich kann das Gesetz nicht einhalten, dass es mir Leben bringt. All mein Versuchen führt nur zum Tode. Aus dieser Einsicht, zusammen mit dem in der Schöpfung mitgegebenen und immer noch vorhandenen Verlangen, da zu sein, zu leben, wird der Ruf nach einem anderen geboren, der ihn retten möchte. An dieser Stelle schreibt Adolf Schlatter mit großer Einsicht: Wenn diese Frage einmal da ist, so werden wir auch mit Paulus fortfahren und Gott durch Jesus danken. Nun ist der Dank da, den Gottes Güte beim Heiden vergebens suchte, weil er seine Gaben hinnimmt und verzehrt und des Gebers nicht achtet, Kapitel 1. Der Dank, den auch der Jude, Kapitel 2, Gott versagte, weil er Gottes Gabe hinnehmen will als den schuldigen Lohn für den Dienst, den er selbst Gott zu leisten meint. Nun ist der Dank da, der Gottes Gabe begierig und freudig ergreift und die Güte Gottes in ihr empfindet und zu schätzen weiß. Aus dem Elend wird er geboren und durch das Gesetz vorbereitet. Wenn es uns das Auge öffnet, das heißt das Gesetz uns das Auge öffnet, und den Menschen sich selbst enthüllt in seiner Gebundenheit. Die zweite Reaktion ist bereits im Zitat erwähnt worden. Sie ist der Anfang von Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. In diesem komprimierten Dank liegt auch der Grund für den Dank. Er ist die Frucht echter Sündenerkenntnis. Mit diesem Ruf und diesem Dank hat das Gesetz sein Ziel erreicht, zu Christus zu treiben. Galater 3, Vers 24. Somit ist er aber auch Gott zugeordnet. Und das ist Heiligung. Und die Heiligung wiederum hat im Dank ihr Ziel erreicht, denn Gott die Ehre zu geben, ist das Ziel unseres Daseins. Unserem Gott zugeordnet sein. Zwei Schlussanmerkungen. Zuerst die des Apostels. Vers 25 Mitte. Dann leiste ich also, ich selbst, leibeigenen Dienst. Ja, mit dem Denksinn, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. So fasst er die erlebte Spannung zusammen. Er liebt Gott, hat Freude im Denken an seinen Willen, stellt aber fest, dass er zu schwach ist, dem Trieb der Sünde zu widerstehen. Meine abschließenden Bemerkungen zu Kapitel 7. Paulus hat nicht behauptet, er müsse immer zu sündigen. Er hat einmal genau gezeigt, was geschieht, wann man sündigt. Da das Sündigen aber erst in der Begegnung mit dem Gesetz geschieht, musste er vom Gesetz sprechen. Kein Christ, auch nicht der Heiligste, auch nicht der, der meint, Römer 7 würde nicht von ihm sprechen, bringt es fertig, nie zu sündigen. Also ist Römer 7 die Geschichte eines jeden Christen, Römer 7 hier als Zusammenfassung eines Teils davon, also ist Römer 7 die Geschichte eines jeden Christen, doch nicht die ganze Geschichte. Darum wenden wir uns jetzt Kapitel 8 zu, mit dem Thema, was das Heil in Jesus Christus im Leben des Gerechtfertigten bedeutet. Zum ersten Mal seit 7,6 ist in Römer 8 wieder vom Heiligen Geist die Rede. Diese Tatsache stellt diesen Abschnitt dem größeren Teil von Kapitel 7 gegenüber. Andererseits ist im neuen Abschnitt immer noch die Rede von Fleisch und Sünde, was ihn mit dem vorigen wiederum verbindet. Römer 7 und 8 haben also gemeinsam den Kampf des Christen mit der Sünde. Sie unterscheiden sich im Ausgangspunkt. In Römer 7 wird der Kampf, der unabhängig von der Hilfe Gottes geführt wird, beschrieben. In 8, 1 bis 16 der Kampf unter der Führung des Geistes. Das Thema dieser Verse, das Heil macht es dem Gerechtfertigten möglich, nach dem Willen Gottes zu leben, wird unter folgenden Gesichtspunkten behandelt. 1 bis 4, was geschehen ist, ist entscheidend. 4 bis 10, was geschieht, ist entscheidend. 11 bis 13, was geschehen wird, ist entscheidend. 14 bis 16, wer wir sind, ist entscheidend. Was geschehen ist, ist entscheidend. 1 bis 4. Vers 1 gibt uns die Zusammenfassung des Geschehens. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Diese Aussage hat einen näheren sowohl als einen größeren Zusammenhang. Einmal wird an 7, 24 und 25 angeknüpft, dann an den ganzen Text seit 3, 21. Wer in Christus Jesus ist, ein nach Kapitel 6 mit ihm Verwachsener, kennt gar keine Verurteilung Gottes und des Gesetzes, weil er sie, das heißt Gott, an unserer Stelle nach Kapitel 3 getragen hat. Das ist das Geschehen. Wer um die Vergebung aller seiner Sünden weiß, mehr noch, dass in Christus sein ganzes sündiges Wesen ans Kreuz getragen wurde, muss nicht mehr gelähmt in den Kampf mit der Sünde gehen. Der Ausdruck gar keine macht es zur Gewissheit. In Christus Jesus zeigt an, dass seine Geschichte zu unseren geworden ist. Vers 2 haben wir den Erweis. Der Geist ist da. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 2 gibt die Begründung für Vers 1 an, doch wohl nicht in dem Sinne, dass die Ursache angegeben würde, eher der Nachweis. Der Geist, den der Sündenträger nach seiner Erhöhung sandte, ist nun da, und als neues Gesetz stärker als das Gesetz der Sünde, das den Tod bringt, und stellt also eine Befreiung dar. Er ist nämlich der Geist des Lebens in Christus Jesus. Dieser Geist zieht in mein Leben ein, bevor ich gehandelt habe. Ich stehe also von Anfang an in einer von Gott herbeigeführten Heiligung. In der Tat, Christus ist uns zur Heiligung gemacht. 1. Korinther 1, Vers 30. Vers 3 gibt den Grund für Vers 1 an. Die Sünde ist gerichtet. Der Satz ist nicht sehr fließend. Denn, Gedankenstrich, Thema, das Unmögliche des Gesetzes, in welchem es schwach war wegen des Fleisches, Doppelpunkt. Gott schickte den eigenen Sohn und für Sünde und verurteilte im Fleisch die Sünde, richtete sie hin. Diese Aussage begründet die beiden vorangehenden Verse, geht geschichtlich hinter sie zurück und auch textlich, indem aufgezeigt wird, warum das möglich ist, das dem Gesetz in Kapitel 7 nicht möglich war. Somit ist Vers 4 nicht nur bloße Absicht des Heilshandelns Gottes in Christus, sondern eine Möglichkeit. Gottes Heilsabsichten können nur da erfüllt werden, wo sein Zorn nicht mehr droht. Der Zweck des Geschehens, es ist keine Verurteilung, wird Anfang Vers 4 angegeben. Gerechtigkeit ist jetzt möglich. Der Apostel drückt es so aus, damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde. Im Wesen war das Gesetz der Wille Gottes. Was ist das Gerechte des Gesetzes? Nicht das Gesetz als solches. Gott will nicht Leistung, bloßes Verhalten. Was will er, beziehungsweise was wollte er, als er das Gesetz erließ? Paulus sagt es uns in Kapitel 13. Liebe. Sie war es im Grunde, was Gott forderte. Liebe zu ihm, Liebe zu anderen. Gott erwartet also nach Golgatha immer noch das Gleiche, das er seit Sinai verlangt hatte. Die Forderung Gottes bleibt unverändert. Das vom Alten Testament Geforderte soll in uns erfüllt werden. Es wird also an uns gehandelt. Stellvertretung, wie in der Heilsvorkehrung, so in der Heilsanwendung. Gott handelt für den Menschen. Was die Gnade Gottes wirklich auszurichten vermag, sieht man zum Beispiel an den hohen Erwartungen, die Paulus an die Kreter stellt. Seit etwa 650 Jahren sind sie als gewohnheitsmäßige Lügner, böse Tiere, faule Bäuche bekannt. Jetzt, wo die Gnade Gottes erschienen ist, in der sie auch bereits stehen, lehrt dieselbe sie, mit Zucht und Besonnenheit und in Gerechtigkeit zu leben. Titus gibt der Apostel Anweisung, weise sie mit Schärfe zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Gesund? Gott vermag also in kurzer Zeit den Schlimmsten zu heiligen und zu verändern, wenn er nur bereit ist, sich ihm zu stellen, zu fügen. Was nun geschieht, ist ebenfalls entscheidend, in den Versen 4 bis 10 ausgeführt. Was soll geschehen? Die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Man hat sich nicht nach dem Fleisch, dem Diesseitigen und seiner Dynamik auszurichten, sondern nach dem Geiste Gottes, der Gottes Vorstellungen und Gottes Handeln darstellt. Beides, die Vorstellungen und auch das Handeln. Dass es sich um Gottes offenbarten Willen handelt, zeigt das Wort Gesetz, Weisung, in den Versen 3, 5 und 7 an. Es geht also um Gottes offenbartes Wort. Aber nicht nur darum, sondern auch um das Handeln, das Gott dort fordert. Die Verse 7 sagen, es kommt auf die Grundausrichtung an. Vers 5, der Einfluss bestimmt die Denkweise. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, auf das, das des Geistes ist. Und gerade dieser Ausdruck, was des Geistes ist, was ihm gehört, muss überdacht werden. Vers 6. Die Denkweise bestimmt den Weg, der eingeschlagen wird. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Der Weg führt dorthin. Klammer auf, die Gesinnung des Geistes, aber Leben und Friede, Klammer zu. Vers 7. Das Ende des Weges, den man jeweils einschlägt, bestimmt Gott. Er wird sagen, was am Ende dabei rauskommt. Weil nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn dem Gesetz Gottes ist sie nicht untertänig. Denn sie vermag es gar nicht zu sein. In beiden Fällen landet man bei Gott. Man vergleiche auch Philipper 4, die Verse 8 und 9, was das Denken, die Rolle des Denkens betrifft, ihren Einfluss auf das Handeln. Der Wohnort ist wichtig. Die Verse 8 bis 10 zeigen ihn. Da ist einmal der Wohnort Fleisch. Vers 8, die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Wir denken hier an Kapitel 7, Vers 5, als wir im Fleisch waren. Fleisch ist der frühere Wohnort, bevor man in Christus Wohnung aufnahm. Solche, die immer noch dort wohnen, verwurzelt im Diesseits und ihrer Dynamik, sind nicht imstande, Gott wohlgefällig zu sein. Der Wohnort Geist. Vers 9. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Die zwei Wohnorte schließen einander aus. Man wird sich also darüber Klarheit zu verschaffen haben, damit es nicht zu spät wird oder sein kann. Man muss also auch noch nachträglich kontrollieren, ob man Christ ist oder nicht. Man wird sich darüber Klarheit zu verschaffen haben, ob man in Gott oder im Diesseitigen ist. Für den einen ist ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben möglich. Für den anderen ist es von vornherein unmöglich. Der Wohnort Christ, Verse 9 und 10. Der Geist ist Wohnort des Christen, wenn der Christ Wohnort des Geistes ist, was gleichgesetzt wird mit ihn haben. Der Geist Gottes war der Geist, den Jesus Christus hatte. Haben wir ihn empfangen, so sind wir an Eigentum Christi, ihm zugeordnet, geheiligt. Vers 10. Aber wenn Christus in euch ist, so ist einerseits der Leib tot, wegen Sünde, andererseits der Geist Leben, wegen Gerechtigkeit. Diese Innewohnung Christi ist für den Apostel von zweifacher Bedeutung. Erstens, der Leib ist tot, sagt er. Der Tod wohnt in ihm seit 1. Mose 3. Weil die vererbte Sünde immer noch da ist, wie in Kapitel 7 ja beschrieben, die Sünde im Wesen, die zur Sünde der Tat hindrängt. Darum ist der Leib dem Tode geweiht. Unser diesseitiger Teil ist noch nicht vom Heil erfasst. Zweitens, der Geist ist Leben, nicht lebendig. Es handelt sich immer noch um Christi Geist. Er ist mein Leben, meine Wiedergeburt. Ohne ihn bin ich ein Toter. Ich habe also nicht ewiges Leben plus Heiligen Geist, sondern der Geist ist das ewige Leben. Und dieses ist er, in Anführungsstrichen, wegen Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit, die er, der Geist, mit sich brachte, als er in mir Wohnung aufnahm und die er jetzt zur Auswirkung kommen lassen will in meinem Leben. Und was geschehen wird, ist entscheidend. Das teilen uns die Verse 11 bis 13 mit. Sterbliche Leiber werden leben, sagt Paulus. Verse 11 und 12. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckte, in euch wohnt, so wird der, der Christus Jesus von den Toten auferweckte, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Dann sind wir also Schuldner. Wir schulden unserem Herrn den Leib, der auferweckt werden wird, um mit diesem Leib heute für ihn in Heiligkeit zu leben. Nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, sind wir Schuldner, sagt er. Diese Aussage kommt einem Verbot gleich. Nicht für die Diesseitigkeit, sondern für die Ewigkeit sind wir bestimmt und sollten wir leben. Ein weiteres kann werden, ein Sterben kann eintreten. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Weiter, Leben kann gefördert werden, ebenfalls Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, und dann heißt es wörtlich, werdet ihr euch leben, das heißt, werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Handlungen des Leibes sind solche, die in Unabhängigkeit von Gott vollzogen werden, auch vom Christen. Deshalb heißen sie des Leibes, das heißt des Menschen. Sie stellen seine Bemühungen dar. Derselbe Leib darf aber mit dem Herrn zur Verfügung gestellt werden. 6 Vers 13. Um unter der Initiative des Geistes seine Handlungen zu vollziehen. Und die Verse 14 bis 16 schildern, wer wir sind. Und das ist entscheidend. Nach Vers 14 sind wir Söhne, nach Vers 16 Kinder. Die Sohnesstellung ist die Stellung als freie Söhne Gottes, frei vom Gesetz, nicht Adoption. Das ist etwas anderes. Sohnesstellung, ein Begriff, der zum Gesetzesbegriff gehört, frei vom Gesetz, dem Gesetz gegenüberstehend. Freie Söhne vor dem Gesetz wurden wir, als wir Kinder aus Gott geboren wurden. Als wir als Kinder aus Gott geboren wurden. Was folgt daraus? Wir haben Gottes Geist, sagt er. Man vergleiche Galater 4, Vers 6. Weil ihr Söhne seid, sandte Gott aus den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der ruft aber Vater. Vers 10, mit dem Geist haben wir Leben. Vers 14, mit dem Geist haben wir auch Lebensführung. Führung in der Heiligung, Vers 13. Führung zum Leben hin, werdet ihr leben. Nicht mehr sind wir leibeigene Knechte, Vers 15, müssen daher auch keine Angst haben, auch nicht vor dem Tode, Verse 1 und 2, keine Verurteilung. Im Gegenteil, wir dürfen Vertrauen zu Gott haben, der jetzt unser Vater ist, 14 und 15. In diesem allem haben wir ein Zeugnis des Geistes, Vers 16, dass wir Gottes Kinder sind, was eine Zukunft voller Hoffnung bedeutet, das Thema der anderen Verse in Kapitel 8, 17 bis Ende. Die Verse 17 bis 29 könnten als Thema haben, das Heil in Christus bringt dem Gerechtfertigten Hoffnung im heutigen Leidenslos. Und im letzten Teil stimmt er dann sein Siegeslied an. Diese Hoffnung, die jetzt anklingt mit Vers 17, ist eine gewisse Hoffnung. So heißt es in den Versen 28 und 29. Wir wissen aber, Für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten, für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Die Hoffnung ist sodann eine Herrlichkeit. Zurück zu den Versen 17 und 18. Sind wir aber Kinder, sind wir auch Erben, Gottes Erben und Christi Miterben, unter der Bedingung, dass wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen, sie wiegen nicht auf, zu der kommenden Herrlichkeit, die uns enthüllt werden soll. Der Grund für die Herrlichkeitshoffnung? Wir sind Kinder und somit Erben des Gottes, deren Herrlichkeit wohnt. Unter welcher Voraussetzung? Unter der Voraussetzung, dass man im Leidenslos dem Herrn die Treue hält, nicht von ihm ablässt, wird man die Hoffnung erben. Wie wird diese Herrlichkeit beschrieben? Vers 17, wir selbst werden verherrlicht. Vers 18, eine Umwelt der Herrlichkeit wird uns offenbart werden. Eine zweifache also. Ihren Anfang hat die Hoffnung genommen oder die Geschichte dieser Hoffnung in einer Verfügung Gottes. Vers 20. Man vergleiche die Aussagen Gottes an die Schlange und das Ehepaar nach dem Fall in 1. Mose 3. Achtung, nicht die Schöpfung ist gefallen. Paulus sagt ausdrücklich, sie hat keine Schuld. Und gefallen ist ein Schuldbegriff. Der lateinische Ausdruck lapsus ist ein Schuldbegriff. Nur der Mensch, aber Gott hat darauf gehandelt und Gott hat den Riss in die Schöpfung eingeführt. Die Zukunft dieser Geschichte ist durch eine Verheißung garantiert, Vers 21. Und ihre Gegenwart ein Seufzen, Vers 22. Von uns geteilt, Vers 23. Aber diese Hoffnung erlebt eine Hilfe, 26 und 27. Ebenso nimmt sich aber auch der Geist unsere Schwachheiten mit an, denn was wir beten sollten, nachdem das erforderlich wäre, wissen wir nicht. Der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzern, aber der, der die Herzen erforscht, weiß, was die Gesinnung des Geistes ist, weil er sich gottgemäß für die Heiligen verwendet. Kreatürliche Schwachheit kann zur Versuchung werden. Um unsere Heiligung auch an dieser Stelle zu fördern, nimmt der Heilige Geist sich unsere an. Wie? Nicht, dass er, wie oft erwartet und gerade heute, Abhilfe schüfe und Kraft liefern würde, Power. Mit natürlichster Selbstverständlichkeit kommt Paulus auf das Gebet zu sprechen, in welchen der Geist mit der Quelle der Hilfe in Kontakt bringt. Ein allgemeines Missverständnis sollte noch ausgeräumt werden. Der Grundtext erfordert nicht die Übersetzung mit Seufzern. Da der Anlass zu diesem Seufzen im Zusammenhang auf den Begriff Gottes zurückgeführt wird, der ja gar nicht den Geist betrifft, so wird man in Seufzern zu lesen haben, was genau dem entspricht, das Gott in Christus tat. Er kam in unsere Not hinein und holte uns dort ab. Wahre Heiligung. Ich schließe mit 2. Korinther 2, Vers 1. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und Heiligkeit vervollkommnen in der Furcht Gottes. Diese Furcht Gottes ist dort, wo er die Augen öffnen durfte und es bedarf dieser Öffnung von ihm, durch ihn. wo er die Augen öffnen durfte für seine Größe und seine Heiligkeit.